The Pioneer Morning Briefing.
Guten Morgen, mein Name ist Pia von Versebe und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Heute ist Samstag, der 29. August. Dolly Parton, die Queen of Country, ist am Dienstag im Alter von 80 Jahren gestorben. Sie wird als Ikone verehrt, das zeigen die weltweiten Trauerbekundungen. So stimmte die Militärkapelle des britischen Königshauses vor dem Buckingham Palace den Song 9 to 5 an. Das Empire State Building leuchtete für eine Abendstunde in strahlendem Rosa und Donald Trump veranlasste, die Fahnen landesweit für eine Woche auf Halbmast zu setzen. Dolly Parton, ein großer gemeinsamer Nenner von links bis rechts, wird der Welt fehlen. Papst Leo XIV. Wurde vom US-Magazin Vanity Fair ausgezeichnet, und zwar als Best Dressed. Er wurde auf die Liste der bestgekleideten Persönlichkeiten des Jahres 2026 aufgenommen. Zur modischen Linie des Papstes gehören unter anderem schöne Stilbrüche wie eine schlichte cremefarbene Soutane in Kombination mit Nike-Sneakern. Außerdem trägt der Papst gerne Baseball-Caps. Die Wahlen in Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern stehen in Kürze bevor. Und in den sozialen Medien, insbesondere auf X, verbreiten sich Zweifel um die Sicherheit der Briefwahl. Feste Anhaltspunkte für eine mangelnde Sicherheit der Briefwahl liegen nicht vor. Aber jetzt ist erstmal Wochenende. Drei Stunden und 56 Minuten. So viel Freizeit hat der Deutsche durchschnittlich an einem Werktag. Knapp 4 Stunden Freizeit, seit fast 40 Jahren ist dieser Wert ziemlich stabil. Mal waren es 5 Minuten mehr, mal 5 Minuten weniger. In Zeiten von Homeoffice und Workation, von Networking-Abendessen und After-Work-Drinks, mit Hinblick auf eine Generation, meine Generation, der vorgelebt wurde, das Leben im Beruf zu verwirklichen. Zwischen Mobilität und Technologie, die es uns beide ermöglichen, Leben und Arbeit immer weniger zu trennen. Was bedeutet eigentlich wirklich Freizeit? Der neue Freizeitmonitor der Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen gibt darauf ein paar interessante Antworten. Die Freizeitaktivität Nummer 1 ist heute über alle Altersgruppen hinweg das Internet. Fernsehen, Musik, Smartphone, Social Media, die 6 beliebtesten Freizeitbeschäftigungen haben inzwischen mit Medien zu tun. Mit Bildschirmen, Kopfhörern, Klicken, Wischen, Scrollen. Sport ist ebenfalls deutlich wichtiger geworden. 1986 machte nicht einmal jeder 5. einmal pro Woche Sport. Heute ist es mehr als die Hälfte. Wir sind also offenbar gut beschäftigt, allein. Erst an 9. Stelle aller Freizeitaktivitäten ist soziale Begegnung gelistet. 1986 sagten noch 37% der Deutschen, sie seien regelmäßig mit Freunden unterwegs. 2003 waren es sogar 41%. Heute sind es gerade einmal 19%. Wir haben also nicht weniger Freizeit als vor 40 Jahren. Wir verbringen nur weniger davon miteinander. Vielleicht auch deshalb, weil Freizeit heute so unglaublich einfach allein zu organisieren ist. Für einen Abend mit Freunden müssen mehrere Menschen gleichzeitig Zeit haben. Man muss sich verabreden, einen Ort finden, irgendwo hinkommen und im Zweifel sagt einer kurzfristig ab. Für Netflix muss niemand Zeit haben außer mir. Das Internet wartet sowieso. Und Spotify auch. Das Smartphone ist eh immer dabei. Geselligkeit hat Konkurrenz bekommen. Von Freizeitangeboten, die sich vollständig nach uns richten. Und wenn wir uns dann doch verabreden, kommt häufig die nächste Frage: Was machen wir eigentlich? Was soll man mit Freunden denn tun, ist eine Frage, die jede Generation für sich immer wieder neu beantworten muss. Der öffentliche Raum verführt uns zu konsumieren, Geld auszugeben, in Cafés, Restaurants, Bars, zu essen und zu trinken. Etwas, das ich wirklich den lieben langen Tag tun könnte. Aber das wird teuer. Gleichzeitig wird Wohnraum knapper. Vor allem für junge Menschen mit wenig Platz sind die eigenen 4 Wände oft kein Ort, der Geselligkeit ermöglicht. Immer mehr ist die Rede von dritten Orten. Orten, die weder zu Hause noch Arbeitsplatz sind und an denen man im besten Fall nicht konsumieren muss. Das können Kulturzentren sein, öffentliche Sportplätze, Skateparks und Hochschulräume. Schön und gut, aber ich hätte dann noch einen anderen Vorschlag. Ich bin im Rahmen meiner Recherche neulich auf eine total altmodische Aktivität gestoßen, die am schönsten und besten und ausgiebigsten in Begleitung ausgeführt wird. Es sind kleine Entdeckungsreisen in der eigenen Stadt, die Spaziergänge, aber nicht die, bei denen man sich den Kopf zerbricht. Nicht die zeitüberbrückenden Spaziergänge, nicht die Problemspaziergänge, nicht die Quarantäne-Spaziergänge der Corona-Zeit, sondern das Weltwärtsgewandte, gern auch Extravagante, das Flanieren ohne Ziel, ohne zeitliche Verpflichtungen. In der Hochzeit der Flaneure im 19. Jahrhundert in Paris war das die reinste Show. Man warf sich in Schale und zeigte sich in netter Begleitung, nicht nur in menschlicher. Der Philosoph Walter Benjamin schreibt davon, dass es auf den Champs-Élysées sogar vorübergehend zum guten Ton gehörte, exotische Tiere zum Flanieren mit auszuführen, wie beispielsweise Seidenäffchen, junge Leoparden, Schildkröten oder Hummer. Letztere, die Schildkröten und die Hummer, sorgen praktischerweise auch dafür, dass man nicht zu schnell wieder zu Hause ist. Eine neue Woche steht an. Was hat sie uns zu bieten? Heute ist in Berlin die lange Nacht der Museen. Das bedeutet, 75 Museen öffnen auch in den Abendstunden und können mit nur einem einzigen Ticket entdeckt werden. Das diesjährige Motto lautet Crime in Berlin. Der Fokus liegt auf den Themen Verbrechen, Kriminalgeschichte und Detektivgeschichten. Heute und morgen Abend findet ein ganz besonderes Klassentreffen statt. Am zentralen Festplatz in Berlin treten Hip-Hop-Helden auf, die den Sound der Szene für ihre Generation und die danach folgenden geprägt haben. Echo Fresh, Torch, Sammy Deluxe, Massive Töne und. Morgen wird der Kanzler im letzten ARD-Sommerinterview dieses Jahres zu sehen sein. Und in New York beginnt morgen nach der Quali die erste Runde der US Open. Es ist das vierte und letzte Grand Slam-Turnier dieses Jahres. Und am Montag sind wir, liebe Hörerinnen und Hörer, mit unserer Late-Night-Briefing-Tour im Admiralspalast in Berlin. Mit dabei sind natürlich Gabor Steingart, Alev Doğan und Chelsea Speaker. Meine Kollegin Alev Doğan wird ein Gespräch mit Kevin Kühnert über seine Wahrnehmung vom Verlust an sozialer Gerechtigkeit führen. Und ich werde mit dem Jazz-Trompeter Till Brönner sprechen über seinen Blick als Musikunternehmer auf Kulturförderung, auch angesichts der Tatsache, dass er in den USA gelebt hat und von dort ganz andere Verhältnisse kennt. Die letzten Tickets für unsere Late-Night-Briefing-Tour finden Sie in den Shownotes. Ab Dienstag findet die Weltleitmesse der maritimen Wirtschaft SMM 2026 in Hamburg statt. Es ist die weltweit führende Fachmesse der maritimen Industrie und zentraler Treffpunkt für die internationale Schifffahrts- und Schiffbaubranche. Erwartet werden 40.000 Fachbesucher, auch aus Politik und Wissenschaft. Der Film Vaterland wird ab Donnerstag in den deutschen Kinos zu sehen sein. Das Drama in Schwarz-Weiß-Bildern erzählt die Geschichte des deutschen Schriftstellers Thomas Mann, gespielt von Hans Zischler, und seiner Tochter Erika, gespielt von Sandra Hüller, die gemeinsam ins Nachkriegsdeutschland zurückkehren. Der Film gewann beim diesjährigen Filmfestival in Cannes den Preis für die beste Regie. In Berlin wird ab Donnerstag und bis zum 16. September das Internationale Literaturfestival stattfinden. Mit Blick ins Programm fallen tolle Veranstaltungen auf, wie die mit Ben Lerner zu seinem neuen Roman Transkription. Und die Literatur-Nobelpreisträgerin Han Kang wird zusammen mit den Berliner Philharmonikern ihren neuen Essayband Der goldene Faden präsentieren. Stellen Sie sich vor, Sie ziehen in eine neue Stadt. Sie haben ein ordentliches Budget für Ihre Wohnung und nun dürfen Sie entscheiden, ziehen Sie in eine Altbauwohnung oder lieber ins Neubauviertel. Wenn es keine zu großen praktischen Argumente dagegen gibt, würden die meisten wahrscheinlich den durchschnittlichen Altbau vorziehen. Häufig mit dem Argument, der durchschnittliche Neubau sei etwas seelenlos. Warum ist in Altbaugegenden in Städten so oft mehr Atmosphäre, mehr Leben als in Neubaustraßenzügen? Für die letzte Etappe der Deutschlandreise im achten Tag bin ich nach Frankfurt am Main gereist. Dort habe ich einen der renommiertesten Architekten und Städteplaner des Landes getroffen, der mit seinem Deutschen Institut für Stadtbaukunst in der vergangenen Woche zu einer Konferenz zur Schönheit und Lebensfähigkeit der Stadt hochrangige Wissenschaftler, Architekten und Politiker geladen hat. Zu Professor Christoph Mecklers jüngeren Bauprojekten gehört der neue Terminal 3 des Frankfurter Flughafens und die neu und mit einem modernen Twist wieder aufgebaute Frankfurter Altstadt. Die großen Fragen in diesem Interview sind: Gibt es die ideale Stadt? Was macht eine schöne Stadt? Und ist die ideale Stadt auch die schöne Stadt?
Schönheit ist zum Beispiel Dauerhaftigkeit. Also ein Ort muss altern können. Wenn Sie einen Platzraum bauen mit lauter Häusern, die mit Blech und Glas eingefasst sind, dann sieht dieser Raum in 30 Jahren anders aus, weil das Blech und Glas abgeschraubt und ausgetauscht wird. Wenn Sie sich eine Stadt aus dem 18., 19. oder 17. Jahrhundert vorstellen, da sind die Häuser mit Naturstein oder mit Putz versehen und die halten über Jahrhunderte. Das heißt, ich habe dort eine Dauerhaftigkeit. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor für Schönheit. Das nächste ist, dass ich, wenn ich in München arbeite mit einem Naturstein, dann habe ich dort den Nagelfluh. Und wenn ich in Hamburg arbeite, dann habe ich dort gar keinen Naturstein, weil es da keine Berge gibt. Also hat man Ziegel gebrannt. Ja. Und das heißt, es gibt für jeden Ort auch typische Baumaterialien. Ja, in Hamburg ist es zum Beispiel der Ziegelstein, weil er eben über Jahrhunderte dort gebrannt wurde. Man hatte keinen Naturstein, also hat man Ziegel gebrannt. Und das macht heute den Charakter dieser Stadt aus. Also sich in irgendeiner Weise nicht irgendwelche Materialien aus dem hohlen Bauch auszudenken, sondern den Versuch zu machen, im weitesten Sinne ein Ensemble zu schaffen mit Häusern, die aus Materialien gebaut sind, die ähnlich sind. Das ist zum Beispiel auch ein ganz wesentlicher Punkt für die Schönheit.
Deutschland steckt wirtschaftlich fest. Aber wie sieht eigentlich ein Unternehmer auf das Land, der sein Geschäft in rund 100 Ländern betreibt? Darüber spricht Frank Doppheide im aktuellen MyWay-Podcast mit Markus Miele, Urenkel des Firmengründers und geschäftsführender Gesellschafter von Miele. Das Familienunternehmen beschäftigt mehr als 22.000 Menschen und macht rund 5 Milliarden Euro Umsatz. Markus Miele erlebt also täglich, wie unterschiedlich sich Märkte entwickeln und stellt fest, der Blick aus dem Ausland auf Deutschland ist teilweise erstaunlich viel optimistischer als unser eigener.
Interessant ist ja, weil du die Welt ansprichst, ihr seid in 100 Ländern, du hast den großen Blick vielleicht. Also wie ist einmal dein Blick der Welt auf Deutschland vielleicht? Wir schwimmen ja ein bisschen in unserem eigenen Saft und nörgeln auch zurecht oder so. Ja. Und dann vielleicht im zweiten Blick den Blick auf die Welt, um zu sagen, ich sehe, da ist Energie, irgendwie verändert sich da was. Ja. Gib uns doch mal deine Einschätzung.
Also in Deutschland tun wir uns im Moment in der gesamten Wirtschaft schwer. Man sieht das an den Wachstumszahlen, das ist ja klar. Okay. Das Umfeld ist jetzt nicht gerade rosig. Stichwort Baugenehmigung, du hattest das eben gesagt. Wird kein Haus gebaut, gibt es keine Küchen, dann gibt es keine Küchengeräte, das ist klar. Aber die Welt entwickelt sich eben unterschiedlich. Und wir haben Länder, die nach wie vor gut im Wachstum sind, weil da eine andere Dynamik herrscht. Also zum Beispiel? Ich jetzt Australien, ich habe das eben erwähnt, nach wie vor ein ganz tolles Land, wo wir wachsen. USA im Moment auch. Wir sind so klein noch als Marke, dass wir immer noch wachsen können und immer noch mehr Leute von Miele begeistern können. Aber es gibt auch Dinge, wie beispielsweise in der Schweiz, sind wir eine sehr bekannte Marke, wachsen im Moment sehr gut. Und das Ganze kompensiert das, sodass wir insgesamt als Unternehmen weiterhin wachsen.
Sag mal, und dein Gefühl für die Welt und den Blick auf Deutschland, was denkt die Welt über Deutschland gerade?
Das Spannende ist, viele sagen eigentlich, Mensch, Deutschland ist doch so ein Powerhouse. Ihr habt doch nach wie vor eine funktionierende Infrastruktur, eine funktionierende Basis an Mitarbeitern, Innovation, Patente und so weiter und so fort. Ihr könntet euch doch eigentlich selber noch mal besser entfesseln und könntet noch viel mehr machen als das, was jetzt im Moment gerade passiert in Deutschland.
Wie Deutschland seine wirtschaftliche Kraft wieder entfesseln kann, genau darüber wollen wir nicht nur im Podcast sprechen. Am 23. und 24. September bringt The Pioneer beim MyWay-Strategiegipfel der Familienunternehmen im Berliner Westhafen Unternehmerinnen und Unternehmer, Entscheider und Vordenker zusammen. 2 Tage über Unternehmertum, neue Technologien und die Frage, wie bringen wir wieder mehr Dynamik in den Wirtschaftsstandort Deutschland? Alle Informationen und Tickets für die MyWay finden Sie in den Shownotes. Bei der MyWay ist übrigens auch Sigmar Gabriel dabei, unser Ex-Vizekanzler und Ex-Außenminister. Mit meiner Kollegin Chelsea Speaker zeichnet er auf der Hauptbühne eine Folge unseres World Briefing Podcasts auf, das The Pioneer Geopolitik-Format. In der aktuellen Folge sprechen die beiden über den Konflikt zwischen den USA und dem Iran, der jetzt genau ein halbes Jahr im Gang ist. Ein weiteres Thema: Russland. Drohnenüberflüge und andere Sticheleien. Wie sicher sind eigentlich die baltischen Staaten vor den Russen?
Auch wenn Russland nicht so stark ist, wie viele vermutet haben am Anfang des Krieges vor einigen Jahren, sind sie wohl auch dabei zu überlegen, ob sie das Baltikum angreifen. Also der CIA-Chef John Ratcliffe ist diese Woche in Moskau gewesen, um Putin vor einem Angriff auf die baltischen Staaten zu warnen, scheinbar, also laut eines Papiers, das geleakt wurde. Glauben Sie daran?
Man weiß ja nicht so genau, warum der CIA-Chef da hingefahren ist. Das kann ja auch noch andere Gründe haben. Aber ja, das permanente Spielen mit hybriden Angriffen, mit Drohnenüberflügen, mit Überflügen auch von Kampfjets, zeigt ja, dass Putin uns testet und sehen will, wie weit kann er eigentlich gehen. Und da man annehmen kann, dass die Vereinigten Staaten wegen eines baltischen Staates jetzt nicht zu einem Nuklearkrieg gegen Russland auffordern werden, geht es schon um die Frage, wie weit stehen die Amerikaner konventionell Europa und den baltischen Staaten zur Seite. Was müssen wir tun, um die Ostflanke der NATO noch stärker werden zu lassen? Deutschland tut ja da inzwischen eine ganze Menge. Aber ich würde solche Sticheleien, wie sie Putin macht, ernst nehmen. Der testet uns, wie weit er eigentlich gehen kann. Und deswegen müssen wir ihm an irgendeiner Stelle zeigen, wo die rote Linie ist. Eigentlich, finde ich, ist die schon überschritten. Also Drohnen hinzuschicken und Jagdflugzeuge über fremdes Territorium fliegen zu lassen. Ich glaube, dass die NATO da reagieren muss.
Alle Links zu den hier vorgestellten Podcasts finden Sie in den Shownotes. Nächste Woche begrüßt meine Kollegin Alev Doğan Sie wieder an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen nun einen fröhlichen Spätsommer. Ihre Pia von Versebe.